in den letzten Monaten. Ist ein Teil hat nicht mehr stattgefunden, der ganz oft früher stattgefunden hat. Und ich habe mich immer gefragt, wo er bleibt. Und ich weiß auch nicht so genau, warum es so selten geworden ist. Möglicherweise ist da irgendwie ein Kreativitätsstau oder einfach ein Zeitstau. Aber ich dachte, ich wollte heute gerne mal alte Traditionen neu aufleben lassen. Und? Nein! Und habe euch irgendwie einen lang vermissten Verwandten mitgebracht. Nämlich das Wortwitzrätsel. Ja, krass. Ich hatte gedacht, dass alle beim ersten Satz schon euch klar ist, wie was gemeint ist und wie Trauer auch kommt. Aber jedenfalls, es gibt ein Wortwitzrätsel und ich habe ja immer eine erste Folie mit ein paar Bildern. Und die Bilder ergeben heute den Predigttitel. Und wer den Predigttitel hat, möge ihn dann doch einfach bitte hinein... rufen. Irgendwas funktioniert. Kann man das sichtbar machen? Ich muss noch irgendwas ausmachen, ne? Muss ich denn das Songbeamer ausmachen? Aha. Daniel, jetzt hau ab. Du. Mann. Ah, genau. Man darf es nicht vielleicht so ganz genau nehmen. Was hast du gesagt, Ferry? Ferry hat recht, es ist Ratgeber. Wie bist du denn auf die Idee? Unglaublich. Die war nicht da. Wo ist denn meine Tasche? Da ist doch der Preis drin. Ja, ich bin jetzt wachig. Ja, wer wäre denn da noch drauf gekommen? Ferry, bitteschön. Ja, genau, der Predigttitel ist Ratgeber und ich bin echt total erschrocken. Ich glaube, ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen und habe auch irgendwie überlegt, ob man den Geber erkennt und sowas. Aber tatsächlich war ein, ja. Unglaublich. Unglaublich. Das wirft mich jetzt auch irgendwie gerade total aus dem Konzept. Ratgeber ist gewissermaßen ja auch ein Titel des Heiligen Geistes, der Parakletos, den kann man ganz unterschiedlich übersetzen. Und eine Möglichkeit ist auch Ratgeber, wie mir jetzt gerade eingefallen ist, als ich gehört habe, dass heute Pfingsten ist oder das Pfingstwochenende. Und ich dachte schon, oh Mann, ich habe ja gar nichts über Pfingsten, aber immerhin jetzt der Ratgeber, den habe ich dann ja schon. Und dann ist auch der Pfingstteil des Ganzen jetzt leider irgendwie damit schon passé. Und ich hoffe, dass ihr auch damit klarkommt, dass das Kirchenjahr mal wieder sträflich vernachlässigt wird, was ja auch leider hin und wieder mal vorkommt. Also Titel ist Ratgeber, denkt nicht so sehr an unseren Ratgeber, sondern denkt irgendwie an allgemeine Ratgeber. Da komme ich nicht raus. Also eigentlich Leute, die einem beraten können in irgendeinem bestimmten Bereich des Lebens, was sie darin weiter sind und vielleicht über Expertenwissen verfügen. Oder, und das macht die Sache ja hier echt schon ganz schön schwierig. Ja, genau, also darum geht es um Ratgeber. Ich glaube eigentlich, jeder Mensch braucht irgendwann mal in seinem Leben Ratgeber. Es gibt kein... Also jeder Mensch braucht irgendwann in seinem Leben Berater, weil er möglicherweise mit irgendwelchen Situationen alleine nicht klarkommt. Und falls ich jetzt irgendwann mal wieder den Fehler mache, Ratgeber zu sagen, hört ihr einfach Berater und alles ist dann auch in Ordnung damit, hoffe ich mal. Manche Menschen... Ist eigentlich eine total ernste Predigt. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Also es ist wirklich eigentlich eine ernste Predigt. Ein paar Witze sind da drin, aber lacht einfach über die gewollten Witze und nicht über die ungewollten. Dann würde mir das auf jeden Fall sehr helfen und euch vielleicht auch beim Zuhören dann etwas unterstützen. Also... Ich nicht da. Sonst sind ja immer noch viele Gäste hier und man kann dann immer noch sich damit trösten, dass es die Gäste sind. Aber es ist tatsächlich nicht so. Hier benehmen sich die Einheimischen wie Gäste. Das ist nicht gut. Also, manche Menschen stoßen in ihrem Leben immer wieder an Hindernisse. Was war daran lustig? Das können die Hunde. Ich überlege auch, ob ich vielleicht nochmal ein Lied spielen sollte oder so. Irgendwie. Nein, nicht. Alles ist wieder gut. Also manche Menschen stoßen im Leben immer wieder an die gleichen Hindernisse und das ist eigentlich eine total traurige Sache. Das kann auch nicht. Und das kann auch in jedem Bereich des Lebens sein. So, ich probiere es mal eben anders. Also manche Menschen stoßen in ihrem Leben immer wieder an dieselben Hindernisse. Und das kann in den unterschiedlichsten Bereichen passieren. Also es ist nicht auf einen Bereich beschränkt, sondern es kann im beruflichen Bereich sein, für das andere dauernd befördert werden und Karriere machen. Nur man selber kriegt das irgendwie nicht hin aus Ursachen, die man gerade selber nicht sieht. Oder es kann im privaten Bereich sein, wie dass man sich über Jahre nach einem Partner sehnt, irgendwie aber irgendwie funktioniert das nicht. Es kann im Bereich von Hobbys sein, dass man irgendein schwieriges Hobby ausübt, für das man viel trainieren muss, wie zum Beispiel Kickern. Und dass man irgendwie einfach nicht weiterkommt, wieder, dass man immer wieder an dem gleichen Punkt hängen bleibt. Und es kann natürlich irgendwie total frustrierend sein. Und so sieht das bei manchen Leuten leider irgendwie so aus, dass sie dann voller Motivation starten und dann kommen sie irgendwann an diesen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und wenn die Sache irgendwie mit sich beschäftigen, was wirklich Existenzielles ist, was sie zum Leben brauchen, worunter sie seelisch leiden, dann ist das natürlich eine total blöde Sache, wenn man merkt, ich komme über diesen einen Punkt nicht weg. Und wenn man an diesem Punkt angelangt ist, dann führt das natürlich zu Frustration irgendwie und man denkt sich manchmal irgendwie, dass man vielleicht ganz aufgeben sollte, sich irgendwie mit dem Zustand zufrieden geben, in dem man gerade ist, und macht vielleicht erstmal in diesen Sachen nicht mehr weiter. Dann rafft man irgendwann wieder alle Kraft zusammen und allen Mut zusammen und denkt, ich werde nochmal irgendwie einen Anlauf wagen. Und vielleicht hat es letztes Mal nicht geklappt, weil ich nicht genug Motivation hatte, weil ich nicht genug Kraft eingesetzt habe. Und wenn ich das jetzt nochmal mache und diesmal irgendwie nicht mit dem halben Arsch, sondern irgendwie richtig dahinterher bin, dann wird das vielleicht klappen und ich werde endlich über diesen Punkt wegkommen. Und dann macht man es wieder und es endet wieder so. Man startet mit einer vollen Motivation, entwickelt sich eine Weile weiter und danach kommt dann wieder irgendwie dieser rote, hemmende Block und man kommt wieder irgendwie an dem Punkt nicht mehr weiter und kriegt irgendwie noch so eine totale Frustration, irgendwie hat man noch eine Niederlage kassiert und es ist halt irgendwie einfach eine Sache, mit der... glaube ich, der unpassendste Moment irgendwie in meiner Predigerkarriere. Also man hat wieder eine Niederlage kassiert und fühlt sich irgendwie entsprechend schlecht, irgendwie ist wieder am Boden und weiß nicht, wann man es wieder hinkriegt oder ob man es überhaupt noch mal hinkriegt, irgendwie das weiter zu verfolgen und wieder in Richtung seines Zieles zu gehen. Und vielfach liegt das halt einfach wieder daran, dass man denkt, irgendwie, dass, wie man es angeht, es eigentlich irgendwie total richtig ist und dass es bloß irgendwie am Materialeinsatz gelegen hat, dass man sich nicht genug eingesetzt hat, nicht genug Kraft da reingegeben hat. Und jedes Mal, wenn man es wieder versucht, versucht man es auf die gleiche Weise wieder und versucht einfach nur noch irgendwie mehr Motivation und Energie da reinzugeben. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr, habe ich mal über ein Buch von Paul Watzlawick gepredigt, die Anleitung zum Unglücklichsein. Und er hatte auch so einen Punkt da drin, der mehr desselben heißt, und sagte mir, dass die Strategien von Menschen, Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen, meistens wieder damit zu tun haben, dass sie eigentlich wieder davon überzeugt sind, dass der Weg, auf dem sie sind, richtig sind, ist, nur dass sie einfach nicht sich genug reingehängt haben. Und wenn sie bloß wie mehr desselben, wie was sie vorher gemacht haben, einsetzen können, dann denken sie, dass sie irgendwann da ankommen, wo sie hinwollen. Und das funktioniert leider irgendwie vorn und hinten nicht. Also es ist wirklich eine Garantie eigentlich dafür, irgendwie jeden Erfolg in seinem Leben zu vermeiden und jedes Ziel, was man im Leben hat, nicht zu erreichen. Und wenn man sich sehr darauf einlässt, dann kommt das letzten Endes zu so einem Kreislauf zwischen Aufbruch und Niederlage, dass man immer, wenn man ein bisschen Energie wieder frei hat, dann nochmal aufbricht und versucht, mir sein Ziel zu erreichen, dass man immer dann wieder an dem roten Punkt ankommt und wo es dann nicht mehr weitergeht und man kassiert wieder eine Niederlage und dann schafft man es irgendwann mal wieder, seine Kräfte zusammenzuraffen und macht sich wieder irgendwie auf und es endet wieder in einer Niederlage. Und so leben wirklich manche Leute in diesem total frustrierenden Kreislauf von Aufbruch und Niederlage, was letzten Endes irgendwie jeden Menschen total kaputt macht. Und der Trick ist dabei, dass man aus diesem Kreislauf ausbrechen muss und irgendwo es verstehen muss, dass das Leben anders funktioniert und dass das, was wir oft irgendwie an Problemlösungsstrategien haben oder irgendwie an Erfolgsstrategien für Karriere oder was auch immer das gerade sein mag, dass es möglicherweise falsch ist und dass es nicht daran liegt, mehr desselben einzusetzen, sondern dass es eigentlich mehr darauf ankommt, anders zu denken und diesen Kreislauf einmal zu durchbrechen. Und so hat Albert Einstein mal etwas Schönes gesagt und das habe ich euch mal mitgebracht, weil er ein bisschen schlauer ist als ich und wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt ihr vielleicht ihm. Und er hat gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich glaube, dass er damit hundertprozentig recht hat. Ist er überhaupt jemand gewesen, der ganz viele schöne Spruchweisheiten uns hinterlassen hat, irgendwie von denen man einiges lernen kann. Und ich denke, er hat auch einfach den Menschen beobachtet und hat gesehen, wie das manche immer wieder gegen die gleiche Wand anrennen und es ihnen immer schlechter geht, wie von Mal zu Mal. Und sie es einfach wie nicht verstehen, dass die Methode falsch ist und dass man anders wieder damit umgehen müsste. Und an dieser Stelle kommt so ein Zitat aus der Bibel dann genau zu Pass. Das passt nämlich genau da rein. Aus dem Buch der Sprüche, aus Sprüche 24, Vers 6. Und da heißt es, denn durch Überlegung gewinnst du den Kampf. Viele Berater helfen zum Sieg. Also was man immer wieder mal machen sollte, ist innehalten und überlegen. Einfach mal wie ganz ehrlich wie Inventur machen und überlegen, warum hänge ich eigentlich an diesem Punkt? Warum ist gerade irgendwie in diesem Punkt, wo es mir total wichtig ist, wieso hole ich mir da jedes Mal eine blutige Nase? Warum kann ich da jetzt schon irgendwie auf 20 Jahre zurückblicken, in denen nichts funktioniert hat, obwohl ich irgendwie alles eingesetzt habe? Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass das vielleicht an mir liegt und nicht an der bösen Umwelt? Und kann ich vielleicht irgendetwas verändern, dass ich nicht jedes Mal wieder in die gleiche Falle tappe? Und das klingt jetzt irgendwie erstmal fast nach gar nichts, aber es ist eigentlich schon extrem viel, denn das heißt wirklich mal Inventur zu machen in seinem Leben, mal zu gucken, was habe ich für Ressourcen, was kann ich einsetzen, um meine Ziele zu erreichen, wo sind vielleicht irgendwie Dinge, die mir wirklich fehlen, wo ich die mich auch möglicherweise gar nicht ersetzen kann oder gibt es irgendwelche Schwachpunkte, die ich ausbügeln kann. Und das ist schon mal irgendwie eine harte Sache, weil man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen muss und nicht irgendwie alle Verantwortung an die Umwelt delegieren kann, sondern wirklich an diesem Punkt erstmal ist, wo man sagt, okay, ich bin hier und ich will dahin, was muss ich machen, um dahin zu kommen und was in meinem Leben hält mich eigentlich davon ab, da anzukommen. Und viele Menschen schaffen das schon nicht, irgendwie, weil es einfach manchmal sehr schwer ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, auch wie gerade mal über eigene Fehler und Versagen nachzudenken und zu versuchen, da was Konstruktives rauszumachen, ist eine Sache, die schon ganz schön hart sein kann. Dann geht der Spruch aber weiter und der Sprüchedichter, wer auch immer es war, vielleicht Salomo, redet davon, dass man nicht nur mit eigenem Nachdenken weiterkommen kann, sondern dass man manchmal auch Berater braucht und dass der Sieg da zu holen ist, wo viele Berater sind. Und das ist eigentlich so das Thema, wo ich hauptsächlich drüber reden möchte heute, dass man manches Mal irgendwie Menschen braucht, die von außen auf das Problem gucken, die nicht drinstecken, die nicht betriebsblind sind und die dir ein Feedback von außen darüber geben können, warum das, was du machst, irgendwie dauernd kläglich scheitert und warum du im Leben nicht weiterkommst. Und auch das ist wieder manchmal echt ein hartes Ding, irgendwie, weil keiner von uns das gerne mag, wenn wir, dass jemand uns auf Fehler anspricht. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung jedenfalls, fast jedes Mal echt wehtut, wenn jemand wie von außen sagt, so wie du das machst, mir geht das eigentlich gerade gar nicht irgendwie, und versucht da mal irgendwie was zu ändern. Aber auch wenn es wehtut, ist es eine Sache, die sehr, sehr helfen kann. Und ich weiß, dass das manche Leute irgendwie gar nicht machen. Da gibt es mittlerweile schon irgendwie so ein neudeutsches Fachwort für, nämlich Beratungsresistenz. Dass manche Leute irgendwie also auf Beratung ganz schlecht reagieren und irgendwie auch gar nichts annehmen, was man ihnen an guten Ratschlägen gibt. Und das ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Einstellung, die überhaupt nicht wie zum Sieg verhelfen kann und die eigentlich hier gar nicht sein sollte. Ich habe das einige Male in meinem eigenen Leben erlebt und das sind ja immer so die Sachen, die man auch ganz gut erzählen kann. Die sind sicher, da wird nachher irgendwie keiner mit mir schimpfen, weil ich seine Geschichte falsch wiedergegeben habe. Und ich habe einmal darüber nachgedacht, was es für Situationen bei mir gab, wo ich von Beratern von außen extrem viel profitiert habe. Und so das, was für mich am greifbarsten ist, ist Musik. Wir haben ja auch mehrere Musiker hier unter uns und auch gerade sogar drei Bassisten. Das ist ja irgendwie mal richtig schön. Und als ich das erste Mal irgendwie einen Bass gehört habe, so richtig bewusst, das war ich ungefähr 21 oder 23 irgendwo dazwischen. Und ich fand es total geil. Dachte irgendwie, es gibt nichts auf der Welt, was besser klingt irgendwie als dieses Geräusch. Und ich möchte das auch irgendwie gerne können. Und bisher hatte ich überhaupt gar keine Ahnung davon. Also meine Eltern sind nicht an musikalischen Dingen interessiert und verstehen auch nicht besonders viel von Musik. Also dass ich da überhaupt nichts von mitgekriegt habe. Schule war Musikunterricht schrecklich. Ich habe immer Sechsen kassiert, bis ich das dann irgendwie endlich mal irgendwie ablegen konnte, abwählen konnte, das Fach. Und so war das irgendwie eine Sache, von der ich so überhaupt gar nichts verstand. Ich wusste jetzt einfach bloß, wie das Ding klingt, total gut und ich will das spielen können. Also habe ich mir einen Bass gekauft und jemand hat mir so eine einfache Melodie beigebracht. Und dann war ich mit meinem Bass alleine und mit meiner Melodie. Das war das Einzige, was ich spielen konnte. Und das habe ich auch so rauf und runter gespielt und rauf und runter und den ganzen Tag und irgendwie stundenlang. Aber ich habe auch nichts dazu gewonnen. Ich wusste gar nichts darüber. Ich wusste also gar nicht, was ein Bass für eine Rolle hat in einer Band. Hatte keine Ahnung von Melodien. Wusste auch gar nicht, was ein Takt ist oder worauf es da aufgebaut ist. Hatte keine Ahnung davon, wie die Noten auf dem Instrument heißen, geschweige denn, wo die liegen. Und so war das irgendwie eine Sache, wo ich gar nicht weitergekommen bin. Also egal, wie viel ich gespielt habe, ich habe mich einfach nicht weiterentwickelt. Und dann dachte ich, okay, du musst irgendwie mit anderen Leuten zusammenspielen. Und wenn dann irgendwie jemand da mit einer Gitarre war und es war gerade ein Bass da, habe ich dann immer irgendwie Bass dazu gespielt. Oder jedenfalls irgendwas, wo ich dann vermutet habe, dass es grob dazu passen könnte. Aber damit war ich meistens auch alleine mit dieser Ansicht. Und es war also einfach total ätzend. Das dann irgendwann auch frustriert wieder aufgehört, irgendwie nachdem ich mir eine ganze Weile irgendwie auch immer mehr gespielt habe, weil ich dann auch dachte, wir müssen halt irgendwie einfach härter trainieren. Und so manche Musiker, die hängen ja 8 Stunden am Tag mit ihrem Instrument rum irgendwie, also muss ich das irgendwie auch machen. Aber es ist einfach nicht weitergegangen. Und da bin ich irgendwann auf die wirklich gute Idee gekommen. Es ist eine der besten Ideen, die ich in meinem Leben jemals hatte, nämlich mir mal einen Basslehrer zu suchen. Und das war total schwer. Also es war wirklich ein richtiger Angang. Und ich weiß heute gar nicht mehr warum, aber das war irgendwie wie so ein Arztbesuch oder sowas, irgendwie was man so ganz weit vor sich her schiebt. Wusste nicht, was der macht irgendwie und ob das irgendwie peinlich ist oder irgendwie hat es mich total peinlich berührt. Und dann habe ich es doch gemacht und habe gemerkt, irgendwie, dass alles, was ich gemacht habe vorher mit diesem Instrument, schlichtweg falsch war. Und das fing irgendwie schon an mit der Haltung. Hat er gesagt, ja, so kannst du ja auch gar nicht machen, irgendwie immer nur mit einem Finger. Irgendwie, du hast doch 4 Finger an der Hand. Und ich so, ja, tatsächlich sind da 4 Finger dran. Irgendwie, und dann musst du das mal irgendwie trainieren, wie das jeder Finger auf einem Bund ist. Und dann so und so funktioniert ein Takt. Und dann kam er mit dem Metronom an, habe ich noch nie gehört. Ich dachte mal, Metronom ist so ein Zug, der, glaube ich, wieder nach Bochum fährt oder so. Fährt er nach Bochum, der Metronom? Der fährt in Niedersachsen, der Metronom. Also wusste ich irgendwie alles gar nicht. Und als ich dann das Metronom hatte, konnte ich nicht damit umgehen. Irgendwie musste wirklich richtig üben, irgendwie damit klarzukommen. Aber habe dann auch gemerkt, so je mehr ich das gemacht habe, was der mir gesagt hat, umso besser hat sich das angelassen. Und es hat sich irgendwann auch richtig gut angehört. Und ich konnte mit anderen Musikern zusammenspielen. Und ich schätze mal, dass ich da niemals hingekommen wäre, wenn da nicht irgendwie jemand mal von außerhalb gekommen wäre, der mehr Ahnung hatte, mehr Erfahrung in dem Bereich als ich. Und mir gesagt hat, was ich machen soll. Und das ist Beratung. Das kann ganz unterschiedlich heißen. Das kann ein Lehrer sein, das kann ein Mentor sein, das kann ein Coach sein. Vielleicht gibt es noch mehrere Ausdrücke dafür. Aber es ist immer jemand, der von außen auf dich drauf guckt, der eine andere Perspektive hat als du selber. Jemand, der deine Fehler sieht, die du nicht sehen kannst, weil du nur diese Innenperspektive hast. Und jemand, der dir helfen kann, wie dein Wachstumshindernis zu überwinden. Und solange der nicht da ist, ist es oftmals ein Glücksfall, ob man sich weiterentwickelt oder ob man sich nicht weiterentwickelt. Und es wird auf jeden Fall in der Regel nicht gehen, dass man diese roten Klötze aus der letzten Folie überwindet, weil man einfach nicht weiß, wie man drumherum kommt. Also von daher ist irgendwie Beratung etwas total Wichtiges, ist nicht irgendwie etwas, was man mal machen kann, aber nicht unbedingt machen muss, sondern es ist wirklich eigentlich etwas, was total entscheidend ist und jeder von uns wird irgendwann mal in eine Situation kommen, wo er nicht weiterkommt und wo es dran wäre, sich mal beraten zu lassen. Und auch zu der... auch zu der gerade erwähnten Beratungsresistenz gibt es einiges in der Bibel, so auch so ein paar Sprüche, die von Menschen handeln, die einfach wie keinen Rat annehmen können. Und wahrscheinlich kennt das auch irgendwie jeder aus der Praxis. Es gibt so Leute, die man kennt, die immer das Falsche machen. Und du stehst daneben und du weißt, es kann nicht funktionieren. Es ist völlig unmöglich, irgendwie so wie der das irgendwie angeht oder die das angeht. Das wird niemals mit zum Erfolg führen. Und es tut manchmal echt schon beim Zugucken wem. Ob ihr solche Situationen kennt, ich will auch irgendwie keine Beispiele geben, aber wahrscheinlich fällt euch irgendwie auch was ein. Also es tut eigentlich schon beim Zugucken weh, aber wenn du dann irgendwie sagst so, ey, mach es doch mal irgendwie anders, probier das doch mal irgendwie das so oder so zu machen, probier doch mal irgendwie beim Bewerbungsschreiben ein hübsches Foto zu nehmen und weniger Rechtschreibfehler irgendwie einzuarbeiten. Oder teilweise sind es ja wirklich diese ganz einfachen Sachen. Und du kommst einfach nicht damit durch, weil die Person einfach irgendwie so sicher ist auf dem Weg, in dem sie gerade unterwegs ist, dass sie sich einfach wie keinen Rat annehmen kann. Das ist diese Beratungsresistenz. Und dazu heißt es dann wiederum in den Sprüchen, der Tor hält sein eigenes Urteil für richtig, der Weise aber hört auf Rat. Also diese Haltung, Expertenwissen abzulehnen und Beratung abzulehnen, ist töricht. Und wenn die Bibel da von Tor redet, dann gibt es irgendwie einige direktere Übersetzungen, die auch von Idiot reden. Also wer sich nicht beraten lässt irgendwie und immer irgendwie voll Motivation in die Irre geht, ist eigentlich wie ein Idiot. Und es ist extrem weise, nach Rat zu suchen. Es ist einfach nur ein Zeichen von Größe und nicht wie von Schwäche, wenn man hingeht und Leute fragt, wenn man merkt, ich komme an dem Punkt nicht weiter, dass man einfach wie mal guckt, wer ist da vielleicht schon weitergekommen oder wer hat da eine besondere Gnade im Leben. Das ist einfach eine richtig gute Sache und es ist irgendwie gar nichts Schlechtes, sondern einfach nur ein Zeichen von Weisheit. Jetzt allerdings so, und deswegen habe ich euch auch den ersten Spruch mal irgendwie dargelassen, Sprüche 24, Vers 6, dass man das missverstehen kann. Man kann das jetzt so verstehen, für das, wenn ich nur genug Ratgeber habe, dann werde ich in meinem Leben Erfolg haben und dann werde ich immer den Sieg davon tragen. Und tatsächlich redet er, glaube ich, nicht irgendwie über die Masse der Ratgeber, denn das kann irgendwie total verwirrend sein. Also wenn du zu viele Leute nach ihrer Meinung fragst, dann hast du nach irgendwie 4 Menschen gefragt und hast 8 Meinungen dazu und es verwirrt dich nur. Und wenn ich mir das vorstelle, ich würde es hergehen und würde sagen, ich komme irgendwie so schlecht an bei Leuten und ich denke, das hat irgendwas mit meinem Kleidungsstil zu tun. höre immer wieder irgendwie blöde Sprüche irgendwie über meine Jacke und die Flecken da auf den Ellenbogen, diese Schonerflecken. Und Leute sagen wie, ja, das sieht doch total altbacken aus irgendwie und das ist ja überhaupt nicht irgendwie up to date und dann noch mit dieser Mütze dazu, die so ein bisschen an Sherlock Holmes erinnert, aber irgendwie auch nicht auf die positive Weise. Und irgendwann frisst mich das irgendwie total an und ich denke, meine Güte, ich muss echt unbedingt mal meinen Kleidungsstil ändern. Und dann kenne ich mich dann nicht großartig damit aus, also kaufe ich mir vielleicht irgendwie so ein paar Brigittes und Burdas und Playboys und wo irgendwie sowas drinstehen kann. Aber ich merke, das bringt mich auch nicht so weiter. Und deswegen gucke ich mal, wer in meinem Freundeskreis irgendwie cool ist und gut ankommt. Und die frage ich dann, wie kann ich eigentlich meinen Kleidungsstil positiv verändern? Und der erste, den ich fragen würde, ist natürlich Kumpel Lippi, weil Kumpel Lippi ist irgendwie so jemand, mit dem will jeder gerne befreundet sein, irgendwie der ist irgendwie ein totaler Star der Gemeinde. Und Kumpel Lippi wird wahrscheinlich irgendwie sagen, ja Storch, deine Haare, das ist irgendwie so das erste Problem. Willst du sexy aussehen, müssen die Haare mindestens bis zur Brust reichen. Im Notfall über das Gesicht reichen, ja, und du brauchst ein Vollbart und natürlich irgendwie so eine Tarnjacke. Und dann denke ich, ja, das kann gut sein. Irgendwie ist auf jeden Fall eins der hervorstechendsten Merkmale von Kumpel Lippi. Und möglicherweise ist das wirklich so. Aber bevor ich das jetzt irgendwie gleich umsetze, will ich lieber noch ein paar andere Leute fragen. Und so gehe ich dann und frage da meinen Kollegen Christoph Fischer und sage mir, was würdest du mir denn raten, irgendwie wie ich zukünftig rumlaufen sollte? Und er sagt natürlich, ja, du musst zuerst mal irgendwie an die Haare gehen. So, mit der Frisur wird das gar nichts. Es wird irgendwie mehr hohe Stirn nötig sein. Und du brauchst auf jeden Fall auch mehr Tattoos. Eigentlich, ja, okay, das könnte auch sein. Stell mich dann wie vielleicht irgendwie so vor den Spiegel, irgendwie kämme die Haare mal so nach hinten, um zu gucken, wie ich mit Glatze aussehen würde. Nehme mir ein paar Filzstifte und mal mir die Arme bunt. Und denke so, ja, vielleicht mit einem anderen Tätowierer wäre es wirklich irgendwie ganz gut, aber es stimmt schon, es sieht echt total super aus. Aber ich bin immer noch nicht ganz so sicher, denn da steht ja nicht, wer zwei Ratgeber hat und wer hat den Sieg, sondern irgendwie, wo viele Ratgeber sind. Also frage ich den nächsten, frage ich irgendwie meinen alten Freund Daniel hier, der ja auch immer ein Publikumsmagnet ist und er wird wahrscheinlich sagen, ich brauche mehr Klamotten von Billabong. Da werde ich dann auch mit drüber nachdenken, bis ich dann meinen alten Freund Wolfgang treffe, der gerade mit diesem totschicken hellbraunen Anzug aus der Sparkasse kommt, den ich übrigens wirklich sehr schick finde. Und der sagt so, ja, das, was deine Persönlichkeit am meisten unterstreichen würde, wäre doch sicherlich, wenn du Anzüge tragen würdest. Und da könnte ich mich sogar so ein bisschen mit anfreunden und würde dann bestimmt auch mal so durch Modemagazine gehen, möglicherweise auch mal mit dem Tommy nach Düsseldorf, wo er einen hervorragenden Herrenausstatter kennt. Aber vielleicht würde dann ja noch, wo ich gerade so gut dabei bin, vermute ich mal irgendwie, dass ich dann natürlich auch noch auf die Idee kommen würde, meine Lieblingsschneiderin zu fragen, nämlich die Moni. Und ich stelle mir vor, dass Moni dann vielleicht sagen würde, ja, das Problem ist irgendwie, dass dein Reißverschluss immer so mittig sitzt. Und das hat einfach so die Ausstrahlung, dass du ein Mann der Mitte bist, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie total langweilig. Irgendwie das muss ja auch so ein bisschen die Mitte gewürzt sein mit dem Extrem. Und wenn das irgendwie fehlt, ist man einfach öde. Und würde dann vielleicht sagen, ja, du kauf einen von meinen Pullis, die dann irgendwie den Reißverschluss irgendwie versetzt haben. Möglicherweise so auf der linken Seite, das ist so ein Statement für Herzlichkeit, irgendwie, wenn man das auf diese Weise trägt. Und das spricht auch irgendwie von der linken Gehirnhälfte, die aus irgendwelchen Gründen besser ist als die rechte, ich weiß nicht mehr aus welchem. Und vielleicht würde ich da auch drüber nachdenken. Ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht in der Predigtvorbereitung und mich dann gefragt, was ich denn mit dem Reißverschluss der Hose mache, ob ich den dann auch irgendwie versetzen muss. Ihr könnt euch vorstellen, ich hab auf einmal echt die totale Verwirrung. Ich stehe da irgendwie mit meinen angemalten Armen dann vor dem Spiegel und ziehe meine Sachen irgendwie alle so rum an und habe ein Jackett irgendwie auf der einen Seite und hänge mir irgendwie so ein paar Strohfasern irgendwie auf die einen Seite vom Kopf. Und ja, man muss das ja irgendwie simulieren, ne? Und kauft bei Billabong ein und alles Mögliche. Nein, das machen wir nicht. Also Billabong ist out, dann frage ich Daniel nicht. Aber ihr versteht das Problem, das ich hätte, ne? Also es wäre überhaupt gar kein Sieg da, und wenn einer den Sieg davonträgt, dann wäre es die Verwirrung und es würde mich irgendwie total bekloppt machen. Und also es ist durchaus nicht so, dass automatisch da, wo viele Ratgeber sind, auch der Sieg ist, wo viele Berater da sind, auch der Sieg ist, sondern das kann sich auch irgendwie ganz anders niederschlagen. Das, zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass das tatsächlich stimmt. Neulich lasse ich so den Briefträger rein und der bringt irgendwie so einen großen Karton von Echo und ich hatte irgendwie gar nichts bestellt und dann gucke ich da rein und waren da hier eine Menge Schuhe, die ich ausprobieren sollte und von denen dann einige zurückgeschickt wurden und einige an meinen Füßen geblieben sind. So ist es dann tatsächlich. Aber einfach mal irgendwie gesetzt den Fall, also wir reden ja hier vom Idealzustand, irgendwie in einer besseren Welt würde ich es wahrscheinlich irgendwie so machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Und es macht eine wie Kolone, also von daher kann das eigentlich nicht so sein, wie das der Sprüchedichter da wirklich buchstäblich gemeint hat, wo viele Ratgeber da sind und man muss jetzt möglichst viele Berater sich suchen, sondern ich glaube, dass er auch natürlich von der Qualität da redet, dass nicht die Quantität das alleine ausmacht, sondern dass die Qualität auch entscheidend ist. Und das bringt mich zur letzten Bibelstelle, über die ich auch letzte Woche schon gepredigt habe, oder da kam die so in der Predigt vor. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, die stammt aus Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und ich hatte damals gesagt, vor dieser unendlich langen Zeit, dass es bedeutet, dass es schwierig ist, Berater zu haben, die so die absolute Grundlage unseres Lebens nicht teilen. Also wenn jemand nicht mit Gott unterwegs ist, dann wird er einen so großen Teil von mir nicht verstehen, dass ich es schwer finden würde, seinen Rat anzunehmen, sodass ich eigentlich persönlich mich bemühe, dass zumindest die allermeisten der Menschen, die mich beraten, Christen sind und so diesen Teil meines Lebens verstehen. Und es ist ja so, dass man irgendwie als Prediger manchmal irgendwie das Vorrecht hat, irgendwie über seine Predigten danach nochmal irgendwie tief diskutieren zu können. Und so kam dann am Sonntag so diese Frage auf, ob ich das denn wirklich so wörtlich meinen würde. Irgendwie. Also dass jeder irgendwie, von dem ich mich beraten lasse, jetzt ein frommer Mensch sein muss. Und so instinktiv bin ich erstmal irgendwie zurückgerudert und habe gesagt, so nein, natürlich nicht, das ist ja irgendwie schon fast faschistisch. Und wenn ich in einer fremden Stadt bin und ich habe Hunger und ich frage da jemanden irgendwie nach dem Weg und sage, wo kann ich denn hier gut was essen? Und der sagt da, ja, irgendwie da drüben, da Dinos Pizzeria, die ist total super. Und wenn ich dann auf dem Weg bin, drehe ich mich nicht nochmal um und frage, bist du Christ? Und er sagt so, nein, dann denke ich mir, okay, dann frage ich den Nächsten irgendwie nach einer Pizzeria. Das wäre total bekloppt. Also das mache ich jetzt tatsächlich auch gar nicht so. Aber so mitten im Zurückrudern habe ich dann gemerkt, dass ich doch eigentlich glaube, dass an dieser Sache was dran ist und dass selbst irgendwie so Bereiche, die eigentlich weltanschaulich neutral zu sein scheinen, nicht weltanschaulich neutral sind. Und dass ich also in den allermeisten Bereichen es wirklich mir bevorzugen würde, jemand, der mit meiner Spiritualität klarkommt und jemand, der irgendwie meine moralischen Standards irgendwie akzeptiert und möglicherweise sogar teilt, dass ich das immer besser finden würde als jemand, der das anders sieht. Und ich habe euch einfach mal drei Bereiche mitgebracht, die eigentlich total neutral erscheinen, wo ich aber meine, dass sie nicht neutral sind und dass ich mir auch gerade irgendwie in solchen Bereichen eigentlich fromme Leute wünsche, wenn sie mich beraten. Neutrale Berater. Das erste sind Ärzte. Und da denkt man sich ja vielleicht so auf den ersten Blick so, ja, ist doch irgendwie jetzt egal, ob mein Arzt jetzt irgendwie Hindu ist oder irgendwie Moslem ist oder irgendwie ob der Atheist ist. Und das meine ich eigentlich nicht. Also je nachdem, wie man den Menschen betrachtet und wenn man vielleicht meint, dass das ja alles nur Materie ist, dann ist es vielleicht wirklich egal, irgendwie ob der Arzt an irgendetwas glaubt oder nicht. Aber wenn ich von so einem Menschenbild ausgehe, in dem der Mensch mehr ist als einfach ein Zellhaufen, nämlich eine Einheit aus Körper, Seele und Geist, dann ist es mir schon irgendwie wichtig, dass der Experte, mit dem ich über meine körperlichen Probleme rede, nicht bloß wie dieses eine befallene Organ sieht, sondern mich als ganzen Menschen sieht. Und es ist ja in der Medizin extrem aufgeteilt mittlerweile. Irgendwie, du gehst ja irgendwie nicht mehr mit Herzbeschwerden zum Arzt, sondern du gehst irgendwie zum Kardiologen. Und wenn dir der Bauch wehtut, dann gehst du ja auch irgendwie meistens nicht mehr zum allgemeinen Mediziner, sondern du gehst zum Gastroenterologen. Und wenn dir der Fuß wehtut, gehst du zum Podologen glaube ich nicht, dann vielleicht zum Orthopäden. Und es ist einfach immer so dieses Bild dahinter, dass es um diesen einen Teil geht. Und das finde ich falsch. Also wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Und ein Arzt, der so diesen spirituellen Aspekt und seelische Aspekte versteht, ist eine ganze Menge wert. Und wenn ich mir zum Arzt gehe, dann finde ich das irgendwie super. Ich habe mal einen frommen Arzt gehabt, irgendwie so eine ganze Weile lang. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade irgendwie keinen. Aber ich fand das super, irgendwie mit meinem Hausarzt beten zu können. Also ich fand das irgendwie gut, dass er gesehen hat, irgendwie, dass der Glaube helfen kann, irgendwie das Gebet helfen kann, dass der Gott irgendwie auf dem Schirm hatte. Fand ich irgendwie total beruhigend und wesentlich besser irgendwie, als mir so einen kalten Rationalisten zu haben, der dann gleich mir als erste Reaktion sagt, okay, schneiden wir weg, dann haben Sie nie wieder Probleme damit. Also hoffentlich nicht beim Herzen, das wäre ein bisschen doof. Und so kenne ich mittlerweile auch irgendwie einige Beispiele, ne, wo weltliche Mediziner gesagt haben, okay, schneiden wir weg, gerade wenn es jetzt irgendwelche Orthopäden waren oder Leute, die ein Skalpell handhaben können, wo aber geistliche Ärzte gesagt haben, so nee, das kann man irgendwie auch noch anders machen. Es gibt andere Therapieformen dafür, es gibt andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und auf diese Weise so tatsächlich wie auch Organe dann dauerhaft irgendwie gerettet worden sind und nicht einfach irgendwie rausgeschnitten worden sind. Und deswegen ist mir eigentlich dieser spirituelle Aspekt wie bei Ärzten gar nicht mal so unwichtig. Und ich würde vielleicht dann sogar eher einen Moslem nehmen, der dann wenigstens noch so eine Glaubensdimension dabei hat, als einen, der gar nicht an sowas denkt. Zweites Beispiel sind Psychologen. Ist irgendwie eine Frage, die mir auch immer wieder irgendwie gestellt wird, wie darf man als Christ zum Psychologen gehen? Selbstverständlich, also man darf alles machen, also natürlich darf man als Christ zum Psychologen gehen. Und ich würde auch, wenn ich vor der Wahl stehe, irgendwie einen christlichen Quacksalber mit so einer ganz schlechten, selbstgestrickten Seelsorgeausbildung oder einen professionellen Psychologen, dann würde ich auch den Psychologen nehmen. Also da gibt's Sachen im christlichen Bereich, irgendwie die möchte man irgendwie gar nicht wissen, weil man dann aus dem Hände über den Kopf zusammenschlagen gar nicht mehr raus kommt. Aber generell irgendwie meine ich, irgendwie, dass Psychologen einfach diesen Aspekt irgendwie von Gottes Nähe und Identität und sowas gar nicht verstehen können. Und ich war auch bei Psychologen, also ich kenne auch beide Seiten irgendwie dieser Sache. Und ich finde, es ist irgendwie zu wenig, wie man so Identitäts- und Persönlichkeitsfragen wie daran entscheidet, wie man sich verhält, wie man ankommt, wie was man macht und wie an welchen Punkten man im Leben steht. Weil eigentlich für mich als Christ immer noch so dieser Christus-Identitätspunkt irgendwie das Allerwichtigste ist. Und mir ist egal, wie was meine Eltern über mich sagen. Ich will wissen, was Jesus Christus über mich sagt. Und wenn das irgendwie fehlt in so einer Psychotherapie oder bei Psychologen, dann finde ich, fehlt ein extrem großer Bereich und dann finde ich das schade. Und der dritte Bereich klingt vielleicht sogar noch neutraler, ist es aber eigentlich auch nicht. Ich nehme mal den Bereich von Banken genommen. Jeder von uns hat Geld in irgendeiner Form und jeder von uns steht in der Verantwortung, mit diesem Geld ordentlich umzugehen, nicht zu viel auszugeben, nicht mehr als man eigentlich hat, nicht verschwenderisch zu sein, irgendwie ordentlich Haus zu halten und so weiter. Und dabei kommt man um Banken nicht rum. Also ich schätze mal, dass jeder von euch ein Konto hat. Ich habe meins jetzt schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas. Kann das sein? Ja, egal. Auf jeden Fall irgendwie schon eine ganze Weile. Und ich stelle irgendwie immer mehr fest, auch wenn ich mit Leuten rede, dass dieser ganze Bereich wie von Finanzen kein weltanschaulich neutraler Bereich ist. Sondern dass es viele Menschen gibt, die letzten Endes durch falsche Bankberatungen auch irgendwie in Schuldenfallen geraten sind. Dass ich es immer wieder irgendwie gehört habe, irgendwie, dass auch Berater irgendwie dazu angeregt werden, irgendwie ihren Leuten irgendwie einen größeren Dispo irgendwie zu beschaffen oder sonst wie irgendwie eigentlich sie beraten, über ihre Verhältnisse zu leben. Und dass da irgendwie ganz selten es vorkommt, dass man mit seinem Berater zusammensitzt und der einen zur Mäßigkeit erzieht und einem sagt, dass man mit dem Geld, das man hat, wie auskommen soll. Also dass irgendwie auch vieles wieder so materialistisch ist und so extrem kapitalistisch, dass es auf einer Wertebasis passiert, die ich irgendwie eigentlich als frommer Mensch nicht teilen kann. Bei den Leuten, die mehr Geld haben, ich weiß gar nicht genau, könnte ich jetzt natürlich auch irgendwie keinen angucken, aber es gibt ja Leute, die so viel Geld haben, dass sie das sogar in Aktienfonds dann anlegen müssen und ähnliche Sachen machen müssen. Da finde ich so diese ethische, moralische Seite sogar irgendwie noch extrem viel wichtiger und vermute einfach mal, dass christliche Berater irgendwie einem nicht so schnell irgendwelche schnell wachsenden Fonds andrehen, wo viel Rüstung drin ist oder anderes wie ethisch eigentlich nicht vertretbares Zeug, sondern dass da irgendwie auch eine nachhaltigere Beratung da ist, wenn wir die auf das Kundenwohl eingeht, irgendwie uns sich auch wieder mit beschäftigt, was in den Portfolios drin ist. Und dass es einfach nicht bloß irgendwie darum geht, irgendwie so in dieser kapitalistischen Welt irgendwie möglichst viel den Gewinn zu maximieren. Und so sind das alles irgendwie Bereiche, irgendwie, wo es auf den ersten Blick vielleicht irgendwie so aussieht, als ob es egal ist, wie mit wem man redet. Aber auf den zweiten Blick ist es gar nicht egal. Und diese Frage irgendwie von Werten ist eigentlich entscheidend in allem, was wir machen. Denn du wirst überall auf Berater treffen, die dir nicht irgendwie das geben, worum es dir eigentlich ankommt und was das Beste für dich ist, sondern denen es einfach wiederum geht, möglichst viel zu verkaufen und du bist danach irgendwie mit einem viel zu großen Auto da, das eigentlich viel zu teuer ist für dich oder irgendwie du kaufst irgendwas, was du überhaupt nicht brauchst und eigentlich macht es dich irgendwie mehr kaputt, als dass es dich in Freiheit bringt. Und ich vermute mal, dass Menschen, die eine ähnliche moralische Basis haben wie wir und denen es eben nicht bloß wie um solche geschäftlichen Dinge geht, dass sie ganz anders beraten würden und dass es deswegen allein schon wesentlich cooler ist, jemanden zu haben, der ja von einem ähnlichen Hintergrund kommt wie wir. Und um das mal zusammenzufassen, hier drei kleine Tipps. Eigentlich sind nicht alles davon Tipps, aber mir ist kein besseres Wort eingefallen. Das erste ist, Beratung ist gut, ist eine total wichtige Sache und Beratungsresistenz ist total blöd. Echt völlig fehl am Platze. Wenn du damit Probleme hast, dann lass gerne viel mal für dich beten und mach deinen Stolz kaputt oder was auch immer dich davon abhält, Beratung anzunehmen, ist es total gut, das zu tun. Zweitens, nicht irgendwelche Berater, sondern natürlich Leute, die jetzt in dem bestimmten Bereich irgendwie auch weiter sind als du, die gute Tipps geben können, die sachkundig sind und dir da wirklich weiterhelfen können. Und wer ein guter Berater ist und wer nicht, entscheidet sich eigentlich am Punkt 3, nämlich unsere Werte und Ziele entscheiden, welche Berater gut sind. Also es ist nicht immer irgendwie der mit der besten Quote am besten. Ich denke so gerade wie bei Versicherungen, wenn ich mit einem Versicherungsmenschen reden würde, der die ganze Wand voller Orden hat, irgendwie weil er so viele Versicherungen verkauft, dann gehe ich davon aus, irgendwie, dass ein großer Anteil irgendwie seiner Versicherungen auch relativ überflüssig wäre und dass ich mir von dem nicht alles andrehen lassen würde, was es noch an Zusatzversicherungen gibt. Und da wären mir vielleicht sogar die Leute lieber, die weniger Urkunden haben und dafür aber irgendwie mehr auf das eingegangen sind, was die Menschen wirklich brauchen. Und ich denke, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann kann man jetzt sicherlich nicht sagen, wie das ist die halbe Miete oder das Leben ist geritzt. Aber es wäre sicherlich schon, wie das so ein Bereich wirklich gut aufgebaut wäre damit. Und das, was ich auch immer damit sagen wollte, dass es auf jeden Fall irgendwie sehr gut wäre, irgendwie diese drei Punkte zu beherzigen und dass Beratung extrem wichtig ist und wir uns darum kümmern sollten. Amen. Ich bin gerade sehr glücklich, dass es mir noch gelungen ist, aus diesem Debakel wieder rauszukommen. Und würde dann einfach mal die Band nach vorne bitten. Oder den Moderator? Die Band.